Unglaublich laut, oder? Kann es sein? Ja, hier könnt ihr ein bisschen runterdrehen, hinten hier vorne nicken sie. Genau, diese Bezeichnung, gell? Waffenrüstung, Ritterrüstung, die Paulus da verwendet. Ja, eigentlich alles nicht so ganz treffend. Hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen. Wir sind ja in einer kleinen Predigtreihe mit drei Teilen über eben diese Waffenrüstung aus Epheser 6. Und wir hatten vor 4 Wochen, glaube ich, im ersten Teil schon mal damit begonnen, diesen Text aus Epheser 6, Vers 10 folgende, der uns allen, glaube ich, auch ziemlich geläufig ist, mal ein bisschen näher anzuschauen. Und da haben wir ein paar wichtige Beobachtungen gemacht, die ich jetzt nochmal sehr komprimiert und im Schnelldurchlauf vielleicht zusammenfassen möchte. Zunächst haben wir uns damit beschäftigt, wie die Welt sich in den letzten Jahren so gewandelt hat und wie sie so in den Aufruhr geraten ist. Das spüren wir ja alle. So mehrere Krisen nacheinander, zum Teil auch nebeneinander. Dann diese Fortschreitung der Globalisierung und damit einhergehend auch der zunehmende Missbrauch sozialer Medien mit dem Ziel, gezielt auch Desinformation zu verbreiten. Das hat unser Lebensumfeld schon verändert. Wir erleben einen Werteverfall, darüber hatten wir kurz nachgedacht. Ein Werteverfall der Wahrheit, dass Lüge immer salonfähiger wird. Eine Verrohung im menschlichen Miteinander und auch ein Rückzug ins Private in ganz erheblichem Ausmaß. Und wir erleben, dass einzelne Gruppen immer mehr, und wir sehen es ja jetzt auch wieder in der Parteienlandschaft, jeden Tag kommt bald jetzt eine neue Partei, die sich aufstellen lassen möchte zur Europawahl, wie einzelne Gruppen immer mehr mit ihren Interessen, mit ihren Spezialinteressen auch die Gesellschaft dominieren oder zu dominieren versuchen. Und das alles sorgt natürlich für ganz große Unsicherheit beim Einzelnen und auch, haben wir festgestellt, natürlich für eine Radikalisierung in der Breite. Und von all dem bleibt die Gemeinde als Teil der Gesellschaft natürlich nicht verschont. Wir leben ja nicht außerhalb der Welt, sondern in der Welt, auch wenn wir nicht von der Welt sind, wie es so schön im Neuen Testament heißt. Ja, die Gemeinde ist herausgefordert in dieser Zeit. Zum einen muss sie sich wehren, dass diese Einflüsse nicht auch in ihrer Mitte Raum gewinnen. Zum anderen sieht sie sich selber aber auch in zunehmendem Maß feindlichen Angriffen ausgesetzt, wo Menschen oder wo Gruppen meinen, sie wie ein Relikt aus alter Zeit behandeln zu müssen, Werte über Bord schmeißen zu müssen oder wo sie sie sogar als Bedrohung für ein neues freiheitliches Weltbild sehen, das bekämpft werden muss. Für uns ist das vielleicht eine ganz ungewohnte Situation. Wir haben ja lange Zeit Ruhe gehabt. Zur Gemeinde Jesu war das eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass die Gemeinde auch Anfeindungen erlebt hat und in schwierigen politischen Verhältnissen agieren musste. Auch Paulus kennt diese Situation und er hat aus dem Gefängnis heraus einen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben, gerade angesichts dessen, dass sie in diesen Kampf mit hineingestellt ist. Auch die Gemeinde in Ephesus. Und in diesem Zusammenhang schreibt er dann eben von der sogenannten Waffenrüstung, wobei wir das letzte Mal schon festgestellt haben, eigentlich ist es mehr ein Schutzanzug, eine Schutzausrüstung. Also eine Waffenrüstung, die einzige Waffe, die sich in der ganzen Aufzählung findet, ist das Kurzschwert, das gar keine Angriffswaffe ist. Wir hatten uns diesen Text mal angeschaut und die ersten 3 Verse da näher angeguckt. Jetzt heute möchte ich gerne weitermachen. Das vielleicht mal als Bild noch. Heute möchte ich gerne weitermachen mit und mal einsteigen in verschiedene Teile dieser, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Waffenrüstung, nämlich zum einen der Gürtel der Wahrheit und zum anderen die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums. Und ihr seht, hier ist ein Begriff noch drauf, den kennt ihr gar nicht, den findet ihr in Epheser 6 gar nicht, nämlich die Tunika, das ist das Grüne, das er hier drunter hat. Die Tunika, über die möchte ich heute auch noch sprechen, auch wenn sie im Epheser 6 erstmal gar nicht vorkommt. Epheser 6, der Text, um den es heute geht, die Verse 10 bis 13 und die möchte ich gerne mal lesen. Nein, nicht 10 bis 13, das stimmt nicht, das war das letzte Mal. 14 bis 17. So steht nun eure Lenden umgürtet, also eure Hüfte eigentlich umgürtet, mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, ich zeige es euch nochmal, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Ja, das ist eine ganze Batterie voller Dinge, die wir nehmen sollen, die wir nehmen dürfen, die Gott uns zur Verfügung stellt, um in diesen Herausforderungen bestehen zu können. Und wenn wir ganz genau hinschauen, in den Text, vielleicht auch auf das Bild, dann erkennen wir, dass diese Bestandteile sich in zwei Gruppen teilen lassen. Das sind zum einen die klassischen Rüstungsteile, die im Kampf getragen werden. Das seht ihr, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Schild des Glaubens, er hat jetzt hier keinen, deswegen habe ich die noch dabei, und der Helm des Heils. Das sind Dinge, die man nicht im Alltag trägt, auch nicht als Soldat. Die legt man abends ab. Und dann gibt es Dinge, die der Soldat auch im Alltag trägt, auch außerhalb des Kampfes. Und das sind hier bei der Aufzählung in Epheser 6 der Gürtel der Wahrheit und die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums. Und um diese zwei Dinge soll es heute erstmal gehen. Gürtel und Schuhe. Gürtel und Schuhe sind keine speziellen Ausrüstungsgegenstände. Die gehören einfach zur Grundausstattung der Kleidung. Ohne diese beiden Dinge ist es eigentlich schwierig, überhaupt durchs Leben zu gehen oder gut durchs Leben zu kommen. Im Kampf sind es Dinge, ohne die es überhaupt nicht geht. Also wer mit heruntergelassenen Hosen in den Kampf zieht oder barfuß, der wird vermutlich nicht wirklich weit kommen. Deswegen diese zwei Dinge heute. Aber bevor wir uns diesen zwei Teilen zuwenden, müssen wir, und da nehme ich euch jetzt mal mit, einen kleinen Abstecher in einen anderen Text machen, ohne den diese Waffenrüstung aus Epheser 6 nicht vollständig ist. Und das merkt ihr schon in dieser Tunika. Und dieser Text steht im Kolosserbrief. Der Kolosserbrief ist ungefähr zur selben Zeit entstanden wie der Epheserbrief. Und auch er wurde von Paulus geschrieben und er wurde ebenfalls aus dem Gefängnis heraus, aus der Gefangenschaft herausgeschrieben. Und gerade in diesem Brief verwendet Paulus auch wieder das Bild vom Ausziehen, vom Anziehen, von der Kleidung, allerdings in einer etwas anderen Weise, als er das in Epheser 6 bei der Waffenrüstung tut. Hier im Kolosserbrief geht es nämlich weniger um den Widerstand, den die Gemeinde in den Herausforderungen, vor denen sie steht, leisten soll. Hier im Kolosserbrief geht es vielmehr eigentlich um das, was drunter ist, nämlich um das grundsätzliche Wesen dessen, der die Rüstung trägt. Also was haben wir drunter unter der Rüstung? Was ist das, was ein Soldat auch im Alltag trägt, was ihm ganz nah ist, was am Körper ist, was ihn eigentlich zunächst mal auch als Mensch ausmacht? Also man könnte vielleicht ein bisschen lapidar sagen, die Unterwäsche unter der Waffenrüstung. Die gehört aber dazu. Keiner setzt den Brustpanzer einfach auf die nackte Haut, sondern da gehört etwas drunter. Und das, was drunter getragen wird, diese Tunika, die möchten wir uns jetzt mal schon anschauen. Und ich lasse den Text einfach mal hier stehen und lese ihn noch mit vor. Paulus schreibt, einst lebtet ihr, also die Gemeindeglieder, wie die Söhne des Ungehorsams. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, auch über andere, aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. An der Stelle sehen wir schon, es ist eigentlich schon etwas passiert. Ihr habt ihn schon angezogen. Und jetzt wechselt er und sagt, nimmt die Aufforderung. Zieht nun aber auch an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, ein herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer eine Klage gegen den anderen hat. So wie auch der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Und zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. und der Friede des Christus. Und jetzt können wir noch mal kurz hochblättern zu dem, was die, wie er es nennt, Söhne des Ungehorsams tut. Zorn, Wut, Bosheit. Und da schreibt er, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und seid dankbar, nicht wütend, dankbar. Und das Wort des Christus wohne reichlich in euch und ermahnt euch in aller Weisheit gegenseitig. Jeder Text birgt die Gefahr in sich, dass man ihn missversteht. Die Gefahr in dem Text mit der Waffenrüstung aus Epheser 6 besteht darin, dass man mit ihm natürlich auch sehr gut zu Kreuzzügen aufrufen kann. Und sagen, jawohl, Waffenrüstung, ab in den Kampf gegen den Feind. Und so manch ein Kreuzritter steht auch in heutiger Zeit wieder in der Gefahr, sein Ross zu satteln und gegen alle möglichen in die Schlacht zu reiten, die er für Feinde hält. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beide Texte nebeneinander legen, das passt jetzt leider nicht auf die Folie, aber nebeneinander legen und miteinander studieren. Während der Epheser-Text aufzählt, womit der Christ sich den Herausforderungen stellt, führt Kolosser 3 vor Augen, wie und in welcher Haltung und Gesinnungshaltung er das tut. Und dabei wird ganz deutlich, was den Christen ausmacht, ist nicht, dass er möglichst viele Feinde aus dem Weg räumt, sondern dass sein Verhalten auch und vielleicht sogar gerade in schwierigen Situationen geprägt ist von dem, was der Geist Gottes bewirken möchte und was wir auch als Frucht des Geistes in der Bibel finden. Es steht dran, Güte, Demut, Milde, Langmut, Vergebung, Großherzigkeit. Das Gegenstück dazu, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, auch über den Arbeitskollegen. Auch über die Politiker, die in der Regierung oder der Opposition sind und die wir nicht mögen. Oder über irgendwelche anderen Leute. Schändliches Reden, Lästerung. Ja, das steht schon im römischen Soldaten zur Zeit des Paulus schlecht zu Gesicht. Da war es sogar noch gefährlich, ja, wenn er angefangen hätte, über seine Vorgesetzten zu lästern. Aber wie viel schlechter steht es doch einem Boten Christi zu Gesicht, der aufgerufen ist, den durch die Sünde von Gott getrennten Menschen zur Versöhnung einzuladen und aufzurufen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir über die Waffenrüstung reden. Da gibt es noch etwas, was der Christ drunter trägt. Und das ist was ganz Wesentliches und was ganz Eigentliches. Und das ist die Gesinnung des Friedens, der Milde und der Barmherzigkeit. Und so können wir jetzt eigentlich mit diesem Kolossertext im Hinterkopf wieder zurückkehren. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es finden. Genau, wieder zur eigentlichen Waffenrüstung. Und damit auch die direkte Brücke zu den Kleidungsstücken tragen, die der Christ eben auch außerhalb des direkten Kampfes trägt. Und das erste Stück, ich habe es ja jetzt schon mehrfach angekündigt, das erste Stück, von dem wir lesen, auch im Text lesen, steht nun eure Hüften, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit ist das erste, was Paulus hier nennt. Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück, aber das ist eine Assoziation, die ich wirklich schon lange und immer wieder bei diesem Text habe, deswegen gebe ich sie einfach auch mal so weiter. So oft ich diesen Vers lese, kommt mir Roland Freisler in den Sinn. Wem sagt der Name Roland Freisler etwas? Hui. Okay. Echt? Drei Leute, vier Leute? Dann erkläre ich es euch geschwind. Roland Freisler war während des Dritten Reichs Präsident des Volksgerichtshofs und verantwortlich für sage und schreibe 2600 Todesurteile. Seine Prozessführung war geprägt in außerordentlicher Weise von Häme, von Aggression und natürlich von Befangenheit. Die Todesurteile standen vorher schon fest. Unter anderem Weiße Rose und die Verschwörer vom 20. Juli wurden von ihm verurteilt. Und seine Prozessführung war auch geprägt oder darauf angelegt, die Angeklagten zu demütigen. Unter anderem hat er den Angeklagten, die in der Haft abgemagert sind, hat er die Gürtel weggenommen, sodass die während der Verhandlung immer, die Gürtel und die Hosenträger, sodass die immer ihre Hose festhalten mussten, wenn sie vor Gericht standen, was wirklich ziemlich lächerlich ausgesehen haben. Und er hat es dann noch garniert mit einigen blöden Sprüchen. Das Ziel war, zu demütigen. Warum kommt mir dieses Bild immer in den Sinn beim Gürtel? Seid umgürtet an der Hüfte mit Wahrheit. Also wer ständig seine Hose festhalten muss, dass er nicht in der Unterwäsche dasteht und dass sein Intimbereich verborgen ist, es ist ein Bild, das ist so eingängig, der kann natürlich nicht kämpfen. Der hat die Hände gar nicht frei, weil er einfach ganz mit sich selbst beschäftigt ist. Der Gürtel der Wahrheit ist eigentlich ein sehr unscheinbares Teil. Das bringen wir mit dieser Rüstung erstmal gar nicht in Verbindung. Und trotzdem ist es ein ganz zentrales und außerordentliches, wichtiges Teil der Ausrüstung. Und nicht zu Unrecht nennt Paulus das hier an allererster Stelle. Umgürtet euch mit Wahrheit. Manche sehen in diesem Gürtel der Wahrheit so einen versteckten Hinweis auf Christus. Und das ist ja nicht ganz falsch. Er selber bezeichnet sich ja als Weg, als Wahrheit und als Leben. Und so kann man es natürlich verstehen als das Teil Christus, der als Mitte und Zentrum alles zusammenhält. Ja, ist sicher richtig. Aber ich glaube, wir brauchen diesen Text gar nicht so allegorisch auslegen, sondern dürfen ihn, und da ist wieder die Brücke zum Kolossertext, gerade im Licht dieses Kolossertextes lesen. Wir haben den ja vielleicht noch im Ohr. Halt. Wo war's? Ich sehe es jetzt nicht. Das war Vers 9. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen, doch ganz oben, genau, dritte Zeile. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Also ich glaube, wir brauchen den Text mit dem Gürtel gar nicht allegorisch auf Christus unbedingt auslegen. Können wir, müssen wir nicht. Sondern dürfen einfach bei dem einfachen Begriff der Wahrheit bleiben. So wie er es eben hier macht, belügt einander nicht. Und auch nicht die, die außerhalb der Gemeinde sind. Für einen Nachfolger Jesu ist es elementar, dass er bei der Wahrheit bleibt. Auch und gerade dann, wenn sie manchmal schwer zu verstehen ist, wenn sie kompliziert ist, wenn sie unangenehm ist und schwer zu ertragen. Reni hat, finde ich, da letzte Woche ganz wichtige und wertvolle Dinge gesagt. Und Gleiches gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gemeinde Jesu. Beide Texte, Kolosser und Epheser, die machen deutlich, dass Gemeinde in der Auseinandersetzung mit weltlichem Gedankengut, und Paulus nennt es nicht nur weltlich, er nennt es auch böses Gedankengut, fleischliches Gedankengut, dass sie nur dann bestehen kann, wenn sie ein gesundes Verhältnis zur Wahrheit hat. Oder einfacher gesagt, und es klingt selbstverständlich, aber das ist es nicht, wenn sie selbst bei der Wahrheit bleibt und dass sie nach außen für sie eintritt. Wir brauchen, wenn wir die Bibel durchlesen und vorne anfangen, brauchen wir gar nicht weit zu lesen. Schon in den ersten Kapiteln wird deutlich, dass die Lüge und die Unwahrheit schon seit den ersten Tagen der Menschheit eine der größten Herausforderungen darstellt, der sie sich gegenüber sieht. Es ist die Lüge der Schlange, die über Misstrauen, Unglauben und Ungehorsam bei Adam und Eva dazu führt, dass die gesamte Schöpfung ins Verderben stürzt. Und auch Jesus warnt mit, finde ich, sehr schroffen und harten Worten gegenüber den Schriftgelehrten und Pharisäern, die ja zu den Frommen der Zeit gehört haben, vor dieser zerstörerischen Kraft der Unwahrheit und der Lüge. Ich zitiere euch das mal frei. Ihr, und damit sind eben die beiden Gruppen gemeint, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Da haben wir es wieder. Und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er einfach nur aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Vernichtende, harte Worte von Jesus. Bewusste Unwahrheit, alternative Fakten, Falschinformationen, aber auch Denunziationen, Misstrauen, Zweifel, vorschnelle Abwertung und Verurteilung von Menschen, Verschwörungstheorien, all das sind Herausforderungen, denen sich nicht nur die Gesellschaft, sondern auch wir als Gemeinde und als Teil der Gesellschaft zu stellen haben. Und deswegen ist wichtig, dass wir immer wieder darauf achten, dass wir einen gesunden Umgang mit der Wahrheit pflegen. Und zwar allem gegenüber. Ob das Botschaften sind, die die Gesellschaft an uns heranträgt, oder auch Botschaften, die wir von der Kanzel hören. Auch das, was in der christlichen Szene gesagt wird, das ist viel gut, natürlich, aber es ist nicht alles immer ganz konform mit dem, was auch die Bibel sagt. Aber ich weiß, das klingt an sich ganz einfach und es ist ja auch einleuchtend. Aber es klingt vielleicht auch ein bisschen einfacher, als es ist. Den Wahrheitsgehalt von Aussagen, also seien sie jetzt gesellschaftlicher, politischer oder auch geistlicher Natur, zu überprüfen, ist in ganz vielen Fällen gar nicht so leicht möglich. Was uns als Christen aber möglich ist, und dazu möchte ich auch aufrufen heute, ist, dass wir das Gesagte und das Geschriebene sowohl vom Inhalt her als auch von der Art und Weise, wie kommuniziert wird, im Licht der Bibel betrachten und uns da reinarbeiten und diese Dinge dann auch tatsächlich so benennen, wie sie sind, als Lüge, als Unwahrheit und als Werke des Bösen, die zerstören und die spalten und die kaputt machen. Deswegen gehört zum guten Umgang mit der Wahrheit gehört immer zweierlei. Zum einen, dass auch wir als Christen nicht bereitwillig alles glauben, was uns angeboten wird als Wahrheit, sondern kritisch sind und prüfen. Und dass wir auch der Versuchung widerstehen, das zu glauben, was wir gerne hören. Es gibt eine schöne Stelle in 1. König 22, da treffen sich die Könige von Israel und Juda. Und der König von Israel sagt zum König Juda, komm, zieh doch mit mir in den Krieg. Der König von Juda sagt, fragen wir die Propheten. Dann kommt der König von Israel, bringt seine Propheten und alle, ja, natürlich, super, wird ein super Sieg, alles klasse, Herrlichkeit und wird supi, schön. Dem König von Juda kommt es ein bisschen komisch vor und sagt, gibt es keinen den Propheten des Herrn, den wir hier mal befragen könnten? Und dann sagt der König von Israel was Schönes, ja doch, einen gibt es noch, aber der redet immer Böses über mich. Der sagt mir immer, was ich nicht hören will und deswegen mag ich den nicht mehr sehen. Da sagt der König von Juda, jetzt komm, stell dich jetzt an, hol den mal her. Auf dem Weg briefen die den schon. Und sagen ihm, du übrigens, alle Propheten Israels haben gesagt, hey, das geht super aus. Also bitte mach keine Schere rein, sag auch, es geht super aus. Gut, der Micha geht hin, die Könige befragen ihn, beide sitzen auf ihren Thronen. Und die fragen ihn, und wie geht's aus, wenn wir jetzt in den Krieg ziehen? Und Micha sagt, ja, zieh den Krieg, ihr werdet gewinnen. Und dann sagt der König von Juda, jetzt stell dich mal nicht so an, verscheiße mich hier mal nicht, jetzt sag mal, was Sache ist. Und dann sagt Micha, was sage ich? Ich sage, ich habe euch alle auf den Bergen gesehen, zerstreut wie Hirten, die keine Schafen haben. Daraufhin kommen die anderen Propheten, die fühlen sich natürlich gekränkt und geben ihm erstmal eine mit. Ja? Den Königen gefällt die Botschaft nicht. Und was machen sie? Sie stecken ihn ins Gefängnis. Aber es kommt, wie Micha es prophezeit hat. Einen Propheten gibt es noch, aber der sagt mir immer, was ich nicht hören will. Ein sehr zweifelhafter Umgang mit der Wahrheit. Also das ist das eine, dass wir nicht bereitwillig alles glauben, was uns als Wahrheit angeboten wird, nur weil es uns eigentlich gefällt. Zum anderen, und das ist mir heute schon auch wichtig, gehört zum guten Umgang mit der Wahrheit aber auch, dass wir nicht grundlos vertrauenswürdige und bewährte Quellen mit einem grundlegenden Misstrauen überziehen. Dass wir nicht einfach so aus dem Bauch aus Menschen Böses unterstellen und Gerüchten über sie ungeprüft Glauben schenken, nur weil damit unsere Vorurteile unterfüttert werden. Als Christen sind wir gehalten, uns an die Wahrheit zu halten und auch aber für sie einzustehen, aktiv einzustehen. Das können wir aber nur tun, wenn wir selber in der Wahrheit verwurzelt sind. Und da bin ich immer wieder extrem dankbar, dass wir die Bibel haben, dass wir reingucken können. Deswegen schon mal an der Stelle, wir kommen noch zum Schwert des Geistes im dritten Teil, schon mal die Aufforderung, lest eure Bibel, arbeitet damit, nehmt sie mit in den Gottesdienst, das sind ganz viele Aufforderungen, ich weiß, aber ich mache es jetzt trotzdem. Nehmt sie mit in den Gottesdienst, schlagt nach, guckt nach, ob das stimmt, was wir euch hier sagen und was euch gesagt wird. Je intensiver euer persönlicher Umgang mit der Bibel ist, desto mehr werdet ihr in der Lage sein, die Lügen des Teufels als solche zu entlarven und ihnen entgegenzutreten. Also der Gürtel der Wahrheit. Aber ja, wir wollen ja noch was anderes anschauen, nämlich die Schuhe. Die Schuhe, das ist ein bisschen eine komische Formulierung, die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Dazu fordert Paulus auf, beschut zu sein. Als ich damals, das ist ja schon lange her, als ich damals 2 Monate im Jemen war, da hatte ich mir ein tolles Paar Schuhe gekauft. Und ich fand sie damals sehr teuer. Die haben damals 160 Mark gekostet, das fand ich viel für Schuhe. Und habe mir die aber gekauft und ich war so glücklich an diesen Schuhen. Da im Jemen, in Sanaa, da ist ja alles staubig und dreckig und dann liegt Essen auf der Straße. Und wenn du da in deine Schuhe reinschlupfst und die sind gut, da fühlst du dich echt zu Hause. Da hast du das Gefühl, du kannst die Welt erobern. Du stehst sicher, das waren so auch so braune, klobige. Du bist drin und du weißt, ja, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt kann ich losgehen. Gerade wenn der Untergrund uneben ist, wenn es schmutzig ist, wenn es nass ist, wenn es glitschig ist, ein schönes Paar Schuhe, das macht da echt schon was aus. Barfuß hätte ich da nicht laufen mögen und schon gar nicht kämpfen. Es gibt eine ganz interessante Stelle im Buch Jesaja. Da springen wir jetzt mal ins Alte Testament, die auch von der Rüstung eines Soldaten spricht und die ganz ähnlich klingt in 2 Passagen wie Epheser 6. Und zwar in Jesaja 5, Vers 27, da kündigt Jesaja im Auftrag Gottes den Angriff des übermächtigen Assyriens an. Und diese Armee wird erfolgreich sein, sagt er. Und er beschreibt diese Armee so. Ich glaube, ich habe es drauf, oder? Ja. Kein Erschöpfter und kein Stürzender ist bei ihr. Nicht schlummert noch schläft sie. Keinem löst sich der Gürtel von seinen Lenden und keinem zerreißt der Riemen seiner Schuhe. Und dann geht es weiter. Ihre Pfeile sind geschärft, all ihre Bogen gespannt und so weiter. Kein Erschöpfter, kein Stürzender, nicht schlummert noch schläft sie. Und dann, keinem löst sich der Gürtel von seinen Lenden und keinem zerreißt der Riemen seiner Schuhe. Erinnert sehr an Epheser 6. Man könnte sagen, ja, diese Armee, wenn man sie kurz beschreiben möchte, auch wenn ihr den ganzen Text lest, ja, die ist bis in die Haarspitzen motiviert. Und sie ist vorbereitet. Sie hat nach den Schuhen geguckt, sie hat nach dem Gürtel geguckt. Sie ist bereit, könnte man auch sagen. Wenn Paulus von den Schuhen der Bereitschaft des Evangeliums spricht, dann meint er damit genau das. Die Bereitschaft, die Herausforderungen anzunehmen. Aktiv zu sein. Und für die Wahrheit und für das Evangelium einzutreten. Und das hatten wir das letzte Mal eben auch als Problem benannt, sich gerade nicht in die eigene private Blase zurückzuziehen, wenn es schwierig wird. Und zu warten, dass der Sturm vorüberzieht. Klar, wir hatten rausgearbeitet, das Ziel ist es, am Ende des Kampfes zu stehen und nicht hier aktiv irgendwelche Menschen zu bekämpfen. Aber diese Texte zeigen doch auch, dass Christsein nichts Statisches ist, wo wir einfach nur warten, dass es vorbeigeht, sondern etwas höchst Aktives, wo wir aufgefordert sind, wachsam und bereit zu sein. Und gerade der Wachsamkeit kommt eine unglaubliche Bedeutung zu, aber das wäre ein eigenes Thema. Da gibt es so viele Bibelstellen, die lassen wir heute weg. Wenn ihr in eure Bibel da reinguckt, falls ihr sie das nächste Mal mitbringt, da findet ihr diese Formulierung meistens so, Schuh an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Dazu muss man wissen, im Griechischen stehen die Worte zur Verkündigung nicht drin. Was nicht heißt, dass es ausgeschlossen ist. Aber es schränkt etwas diesen Satzinhalt ein. Es geht nicht nur um die Bereitschaft zur Verkündigung, sondern es geht um die Bereitschaft des Evangeliums. Für die Griechen unter euch, etoimasia tu euangelion. Also die Bereitschaft des Evangeliums. Heißt, im Evangelium selbst ist schon diese Motivation und diese Bereitschaft enthalten, es weiterzugeben und auch dieser Charakter, sich ausbreiten zu wollen. Das Evangelium ist von seiner Natur her schon darauf ausgelegt, weitergegeben zu werden. Die Motivation zur Weitergabe und die Dynamik, die steckt schon selber im Evangelium. Und deswegen geht Paulus ganz selbstverständlich davon aus, dass der vom Evangelium erfasst wurde, auch von innen heraus motiviert ist, es weiterzugeben. Und dazu gar nicht erst von außen motiviert werden muss. Gut, wir erleben es manchmal etwas anders, ja, auch im eigenen Leben, dass man denkt, ja, ich sollte und dann brauche ich einen Appell. Eigentlich ist das Evangelium selber, wenn es so in uns brennt, hat schon den Charakter, dass es nach außen drängt. Und diese Selbstverständlichkeit, die finden wir auch schon bei Jesus. Etwa wenn er seine jüdischen Zuhörer an ihren heilsgeschichtlichen Auftrag erinnert. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das sagt er ja zu Juden, die ihm zuhören. Guckt, dass ihr eure Salzkraft nicht verliert, denn wenn ihr eure Salzkraft verliert, dann verliert ihr eure Funktion in der Welt. Ja, und die Juden erschrecken und denken, ja. Deswegen, diese Bereitschaft des Evangeliums beschränkt sich nicht nur auf die Verkündigung des Evangeliums gegenüber Nichtchristen. Bereitschaft des Evangeliums, das zeigt sich auch dort, wo Christen zusammenkommen, um sich gegenseitig im Glauben und in der Jüngerschaft zu stärken, zu ermutigen, ja, und auch zu korrigieren. Auch das ist Bereitschaft des Evangeliums. Denn der Auftrag Jesu an seine Jünger lautet ja nicht nur zu evangelisieren und gucken, dass die Leute sich bekehren. Er lautet ja, Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu lehren. Das heißt, all das steckt im Evangelium mit drin. Es geht darum, Menschen auch in der Gemeinde Orientierung zu geben, sie zu stärken, sie zu ermutigen. Deswegen sind die Schuhe der Bereitschaft auch ein zentrales Element der Waffenrüstung. Wo es Christen an dieser Bereitschaft fehlt, zum einen für die Verkündigung des Evangeliums, zum anderen aber auch für die Förderung des Glaubens innerhalb der Gemeinde, da stockt nicht nur die Evangelisation, da verkümmert auch die Gemeinde. Eine Armee lebt von der Bereitschaft ihrer Soldaten. Das haben wir gesehen beim Jesaja-Text. Und eine Gemeinde lebt von der Bereitschaft, sich anzustecken zu lassen vom Evangelium. Und da bin ich echt immer wieder dankbar, wenn ich bei uns in unsere Gemeinde reingucke. Uns geht es da noch viel besser als manch anderem oder anderer Gemeinde. Und wir besprechen es auch im Leiterskreis immer wieder. Wir sind echt dankbar, wir sind glücklich dafür. Angesichts der vielen kleinen und größeren Dienste, die unser Gemeinschaftsleben hier so wichtig und wertvoll machen und die viele von euch regelmäßig leisten, ja, ich traue mich fast nicht, was aufzuzählen, damit ich nicht vergesse, aber es fängt ja schon bei der Reinigung der Räume an. Den Kaffee, den Begrüßungsdienst, die Kleingruppen, die Lobpreisteams, was auch immer. Aber woran es auch fehlt, und daran dürfen auch wir als Christusgemeinde nicht die Augen verschließen, sind mehr Menschen, die auch bereit sind, geistliche Verantwortung zu tragen und zu übernehmen und durch Ausbildung und Übung in diese Verantwortung hineinzuwachsen. Menschen, die noch mehr oder in noch stärkerer Weise dafür Verantwortung tragen, dass hier gesundes Evangelium verkündet wird, dass die Gemeindeglieder geistlich versorgt werden, dass sie vor schädlichen Einflüssen geschützt werden und die als geistliche Stützen mithelfen, den gesamten Bau der Christusgemeinde zu tragen. Ich sage das mit ganz, ganz viel Respekt für die vielen Dienste, die wir tun, aber auch bei uns gibt es da noch Potenzial, das wir noch nicht ausgeschöpft haben. Das aber dringend gebraucht wird, wenn die Gemeinde auch in Zukunft gesund wachsen soll. Und sage ich was für den einen oder anderen vielleicht sehr, sehr weit hergeholt klingt und schon zu weit in die Zukunft geht. Wir werden in anderthalb Jahren wieder eine Gemeindeleitung zu wählen haben. Das kommen wir ja gerade aus der Wahl, werdet ihr sagen. Ja, aber in anderthalb Jahren werden wir wieder eine Gemeindeleitung zu wählen haben. Und die letzte Wahl war ein ganz starker Vertrauensbeweis gegenüber der bisherigen Leitung. Alle 5, die wieder kandidiert haben, sind auch wieder reingekommen und wir freuen uns unglaublich über diesen starken Zuspruch. Und trotzdem zeigt die Tatsache, dass sich nur 5 Leute haben aufstellen lassen, oder gibt diese Tatsache Anlass zur Sorge. Vor allem, weil Leiter und Verantwortungsträger ja nicht wie Pilze nach einem einzigen Regenguss aus dem Boden sprießen und auf einmal da sind. Wenn wir Menschen in den Diensten der Gemeinde haben wollen, die, und so verlangt es Paulus in 1. Timotheus 3, die eine gewisse menschliche und geistliche Reife haben, die bereits über einen längeren Zeitraum in der Gemeinde sichtbar und erkennbar geworden sind, dann müssen wir das Thema bereits heute in den Blick nehmen. Anderthalb Jahre vorher. Wenn wir nicht in 18 Monaten auch ratlos dastehen wollen. Es ist kein gutes Zeichen, wenn wir keine Wahl mehr haben bei der Wahl der Gemeindeleitung. Es ist mir bewusst, dass es nicht leicht ist, in diesen schwierigen Zeiten in diese Schuhe der Bereitschaft hineinzuschlüpfen. Ja, das ist nicht leicht. Aber wenn wir Jesu Beschreibung seiner Jünger vor Pilatus im Prozess wirklich ernst nehmen, nämlich dass wir nicht von dieser Welt sind, gerade dann dürfen wir uns auch nicht in unsere privaten Blasen zurückziehen, sondern dürfen uns herausfordern lassen, hineinnehmen lassen, lebendige Steine in der Gemeinde zu werden. Paulus zeigt uns mit dieser Waffenrüstung den Weg auf, wie wir den Herausforderungen der jetzigen Zeit begegnen können und wie wir sie bestehen können, auch als Gemeinde. Und zwei wichtige Aspekte dabei: der Gürtel der Wahrheit, der wir uns stellen, auch wenn sie unbequem ist, und die wir auch im Gegenwind hochhalten, und die Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens. Das heißt, die Bereitschaft, sich selber mit hineinnehmen zu lassen, wachsam zu sein und dort etwas zur Verkündigung des Evangeliums oder aber zur Förderung des Glaubens der Geschwister beizutragen, wo wir das können. Und mein Wunsch heute Morgen ist, dass wir diese beiden Dinge mal wieder in den Blick nehmen, dass wir es bewegen, bis wir uns mit den anderen Teilen beschäftigen. Wenn wir das tun, wird uns der Wind auch ins Gesicht blasen. Und dann kommen wir zum dritten Teil, wo Paulus eine Reihe von Gegenständen nennt, die uns dabei helfen, mit diesem Wind auch umzugehen. Aber das Erste ist, dass wir das Unterkleid anziehen, mit einer guten, friedlichen Gesinnung unterwegs sind, bereit, uns einzubringen und immer in Verantwortung vor der Wahrheit. Amen.